SWR 2 lesenswert. Fortsetzung folgt.
Heute hören Sie die 17. und damit letzte Folge des Romans Der Spieler oder Roulettenburg von Fjodor Dostojewski. Es ist Zeit vergangen. Ein Jahr und 8 Monate ist es her, dass Alexei Iwanowitsch Paris verlassen hat, um sich in Homburg an den Roulette-Tisch zu setzen und frisches Geld zu gewinnen. Der Plan ging nicht auf. Das Spielglück hat ihn verlassen, in Homburg wie in Roulettenburg, wo er schließlich einer nicht beglichenen Summe wegen im Schuldturm landet. Frei kommt er, weil ein Unbekannter die Schuld für ihn begleicht. Danach verdingt er sich als Lakai und kaum hat er ein bisschen Geld beisammen, sitzt er schon wieder am Spieltisch, diesmal in Baden-Baden, und gewinnt. Dabei geht es ihm nicht ums Geld, es geht ums Spielen an sich, darum alles zu riskieren und im Moment des Gewinnens das menschliche Dasein zurückzuerlangen. Es liest Patrick Güldenberg.
Ich miete mir ein Hotelzimmer, verriegele die Tür und sitze bis 3 Uhr, das Geld zählend. Als ich am nächsten Morgen erwache, bin ich bereits kein Lakai mehr. Ich beschließe, noch am selben Tag nach Homburg zu reisen. Eine Stadt, wo ich weder Lakai war, noch im Gefängnis sitzen musste. Eine halbe Stunde vor der Abfahrt des Zuges will ich noch 2 Einsätze machen, nicht mehr, und verliere auf einen Schlag 1.500 Florin. Ich reise aber trotzdem weiter nach Homburg und befinde mich jetzt hier seit 1 Monat. Natürlich lebe ich in steter Angst, koche ein möglichst kleines Süppchen, zähle, stehe tagelang am Spieltisch und verfolge das Spiel von außen, sehe es sogar nachts im Traum. Doch bei all dem werde ich das Gefühl nicht los, ich sei bei lebendigem Leib begraben. Ich stecke bis zum Hals im Morast. Dieses Gefühl ist besonders stark, als ich Mr. Astley begegne. Wir haben uns die ganze Zeit über nicht gesehen und treffen uns rein zufällig. Ich gehe durch den Garten und denke darüber nach, dass ich kaum noch Geld besitze. Was ich noch habe, sind 50 Gulden. Außerdem ist meine Hotelrechnung für ein Kämmerlein, das ich dort miete, seit 3 Tagen komplett bezahlt. Das heißt, ich habe, wenn es hochkommt, noch einen Versuch übrig. Wenn ich etwas gewinne, kann ich weiterspielen. Wenn ich verliere, bin ich wieder ein Lakai. Es sei denn, ich finde auf die Schnelle eine russische Familie, die zufällig einen Hauslehrer braucht. Ganz in solche Gedanken versunken, wandle ich gewohnheitsmäßig durch den Park, dann durch den Wald bis ins Nachbarfürstentum. Manchmal dauert ein solcher Spaziergang an die 4 Stunden. Und wenn ich nach Homburg zurückkehre, bin ich oft hungrig und ausgelaugt. Kaum verlasse ich den Garten und betrete den Park, da erblicke ich auch schon Mr. Astley. Er sitzt auf einer Bank, bemerkt mich als Erster und ruft nach mir. Ich setze mich zu ihm. Er wirkt zugeknöpft, was mir ein wenig den Wind aus den Segeln nimmt, sonst hätte ich mich riesig über ihn gefreut.
Demnach sind Sie hier. Ich wusste, dass ich Sie antreffe, sagt er. Sparen Sie sich den Bericht. Ich bin über alles bestens im Bilde. Ihr Leben in den vergangenen 20 Monaten ist mir in allen Details bekannt.
Sieh einer an. Ich merke schon, Sie lassen Ihre alten Freunde bespitzeln. Das gereicht Ihnen zur Ehre. Aber warten Sie mal. Waren Sie es etwa, der mich aus dem Roulettenburger Gefängnis freigekauft hat? Ich saß dort wegen eines offenen Betrags von 200 Gulden. Und jemand hat mich freigekauft.
Nein, oh nein. Ich habe Sie nicht aus dem Roulettenburger Gefängnis freigekauft, wo Sie wegen eines offenen Betrags von 200 Gulden saßen. Doch ich wusste, dass Sie wegen eines offenen Betrags von 200 Gulden im Gefängnis saßen.
Na, dann wissen Sie auch ganz bestimmt, wer mich freigekauft hat.
Nein, oh nein. Ich kann nicht behaupten, dass ich weiß, wer Sie freigekauft hat.
Seltsam. Die Russen hier kennen mich nicht. Und die Russen hier würden auch niemanden freikaufen. Drüben in Russland, da kann es mal passieren, dass die frommen Christenmenschen einen anderen frommen Christenmenschen freikaufen. Nein, ich hätte viel eher darauf getippt, dass es irgendein exzentrischer Engländer war, und zwar nur, um etwas Exzentrisches zu tun. Mr. Astley hört mich etwas verwundert an. Offenbar erwartet er, mich niedergeschlagen und zerknirscht vorzufinden.
Dennoch bin ich überaus erfreut zu sehen, dass Sie nichts von Ihrer Souveränität, Geistesgegenwart und sogar Heiterkeit eingebüßt haben,
sagt er mit einer ziemlich unangenehmen Miene.
Das heißt, eigentlich ärgert es Sie mächtig. Bin weder ermordet noch mit Füßen getreten, antworte ich lachend.
Er versteht es nicht auf Anhieb, doch dann lächelt er.
Mir gefällt Ihre Art. Ich erkenne darin meinen klugen alten Freund wieder. Begeisterungsfähig und zynisch zugleich. Nur Russen können so viele Gegensätze auf einmal in sich vereinen. Es ist wahr. Wir würden unserem besten Freund am liebsten mit Füßen getreten wissen. Erniedrigung ist eine nicht zu unterschätzende Basis für jede Freundschaft. An sich eine Binsenweisheit für jeden einigermaßen denkenden Menschen. Aber in Ihrem Fall bin ich wirklich und ehrlich froh darüber, dass Sie sich nicht unterkriegen lassen. Eine Frage. Beabsichtigen Sie vielleicht, mit dem Spielen aufzuhören?
Zur Hölle damit. Ich würde ja heute noch aufhören, wenn Sie nur
auf dem Trockenen wären. Ich wusste es. Sie brauchen nicht zu Ende zu sprechen. Sie haben ohne nachzudenken geantwortet, folglich sagen Sie die Wahrheit. Und eine zweite Frage. Tun Sie noch etwas anderes außer Spielen?
Was sollte es denn sein?
Er beginnt mich auszuforschen. Ich weiß rein gar nichts. Ich lese kaum Zeitungen und erst recht keine Bücher mehr.
Sie haben sich ja ganz schön zurückentwickelt, bemerkt er. Nicht nur haben Sie Ihr ganzes Leben, Ihre persönlichen und gesellschaftlichen Interessen, Ihre bürgerlichen und rein menschlichen Pflichten, Ihre Freunde, und Sie besaßen einige, von sich gestoßen. Nicht nur haben Sie jedes Ziel aus den Augen verloren, außer um jeden Preis zu gewinnen, Ihnen sind nicht einmal Ihre Erinnerungen geblieben. Ich sah Sie zuletzt in einem für Sie höchst bedeutsamen Augenblick. Doch ich bin mir sicher, dass inzwischen selbst Ihre stärksten damaligen Eindrücke vergessen und ausradiert sind. Ihre jetzigen Wünsche, sogar noch die innigsten, reichen nicht weiter als Père und Ampère, Rouge, Noir, 12 Mittlere, etc., etc. Ja, dessen bin ich mir ganz sicher.
Halt, Mr. Astley, lassen Sie das! Warum müssen Sie mir das unter die Nase reiben? Rufe ich verärgert, beinahe schon wütend. Gar nichts habe ich vergessen. Ich habe es nur für eine Weile verdrängt. Ja, in der Tat, sogar die Erinnerungen, bis es mir gelungen ist, meine Lage radikal zu verändern. Und dann denken Sie an meine Worte. Ich werde wieder unter den Lebenden sein.
Sie werden noch in 10 Jahren hier sein, versetzt er.
Wollen Sie eine Wette abschließen? Sollte ich zu dem Zeitpunkt noch leben, werde ich Sie daran erinnern. Und zwar genau hier, auf dieser Parkbank.
Das reicht, falle ich ihm ungeduldig ins Wort. Nur um Ihnen zu beweisen, dass ich, was die Vergangenheit anbetrifft, überhaupt nicht so vergesslich bin, möchte ich Ihnen eine Frage stellen. Was macht eigentlich Miss Polina? Wenn Sie es nicht waren, der mich freigekauft hat, dann war es mit Sicherheit Miss Polina. Seit jenem Tag habe ich nichts mehr von ihr gehört.
Nein, oh nein. Ich denke nicht, dass sie es war, die sie freigekauft hat. Sie befindet sich derzeit in der Schweiz. Und Sie täten mir einen großen Gefallen, wenn Sie nicht weiter insistierten, sagt er entschlossen und sogar gereizt.
Was wiederum nur so viel heißen kann wie, sie hat es geschafft, auch Sie zu verletzen, sage ich und lache unwillkürlich.
Miss Polina ist das freundlichste von allen verehrungswürdigen Geschöpfen. Doch ich kann mich nur wiederholen. Sie täten mir einen großen Gefallen, wenn Sie nicht weiter insistierten. Sie kennen sie doch überhaupt nicht. Und wenn Sie nun Ihren Namen nennen, dann beleidigt das mein Moralempfinden.
Ach so ist das.
Im Übrigen sind Sie im Unrecht. Worüber sollte ich mit Ihnen denn sonst reden? Genau hier liegen unsere gemeinsamen Erinnerungen.
Aber Sie dürfen ganz beruhigt sein.
Ich interessiere mich nicht für intime Details. Ich interessiere mich lediglich für das, was man als die äußeren Umstände bezeichnen könnte. Für Miss Polinas jetzige Position. Das lässt sich auch in 2 Worten sagen.
Wie Sie wünschen, aber nur um das Thema abzuschließen. Miss Polina war krank. Sie ist immer noch krank. Eine Zeit lang verbrachte sie mit meiner Mutter und meiner Schwester in Nordengland. Ihre Großmutter, Sie erinnern sich noch an diese verrückte Frau, ist vor einem halben Jahr verstorben und hat ihr persönlich ein Vermögen von 7.000 Pfund hinterlassen. Jetzt reist Miss Polina gemeinsam mit der Familie meiner Schwester, die inzwischen verheiratet ist.
Ihre jüngeren Geschwister haben dank der Großmutter ebenfalls ausgesorgt und besuchen derzeit eine Schule in London. Der General, Ihr Stiefvater, ist vor einem Monat in Paris an einem Hirnschlag gestorben. Mademoiselle Blanche war gut zu ihm, konnte aber alles, was er von der Großmutter geerbt hat, noch rechtzeitig auf ihren Namen überschreiben. Das dürfte auch schon alles sein. Und der Grieux? Er reist doch nicht etwa ebenfalls durch die Schweiz? Nein, der Grieux reist nicht durch die Schweiz. Und ich weiß auch nicht, wo sich der Grieux aufhält. Außerdem möchte ich Sie ein für alle Mal vor solchen Anspielungen und Taktlosigkeiten warnen. Sonst bekommen Sie es, so wahr ich hier stehe, mit mir zu tun. Wie, ungeachtet unserer einstigen freundschaftlichen Beziehungen? Ja, ungeachtet unserer einstigen freundschaftlichen Beziehungen. Ich bitte tausendmal um Vergebung, Mr. Astley. Doch daran ist nichts Taktloses oder Verletzendes. Ich habe Miss Paulina auch nichts vorgeworfen. Und dann, ein Franzose und ein russisches Fräulein, das ist ein Buch mit 7 Siegeln, was wir zwei gewiss nie begreifen werden. Wenn Sie den Namen de Grieux nicht im Zusammenhang mit dem anderen Namen nennen möchten, dann seien Sie doch bitte so freundlich und erklären mir, was Sie unter dem Ausdruck »ein Franzose und ein russisches Fräulein« meinen. Oder ein Buch mit 7 Siegeln. Und warum müssen es unbedingt ein Franzose und ein russisches Fräulein sein? Sehen Sie, schon haben Sie angebissen. Aber es ist ein sehr weites Feld, Mr. Astley, und mit vielen vorausgehenden Überlegungen. Dabei ist es an sich eine wichtige Frage, möge sie auf den ersten Blick auch noch so lächerlich wirken. Ein Franzose, Mr. Astley, ist eine schöne, vollendete Form. Sie als Brite mögen damit nicht einverstanden sein. Ich als Russe bin damit ganz bestimmt nicht einverstanden. Schon allein aus Neid. Und dennoch muss ich unseren Fräuleins eine andere Meinung zugestehen. Halten Sie Racine, so viel Sie wollen, für geziert, verschroben und parfümiert. Lesen Sie ihn von mir aus nicht. Auch ich selbst halte ihn für geziert und verschroben und parfümiert. In mancher Hinsicht sogar für unfreiwillig komisch. Und dennoch ist er herzallerliebst und vor allem ist er ein großer Dichter. Ob uns das passt oder nicht. Die nationale Form des Franzosen bzw. des Parisers fügte sich zu einer ästhetischen Form, als wir alle noch auf den Bäumen saßen. Die Revolution beerbte den Adel. Und jetzt kann doch der primitivste Franzose über Manieren, Gesten und Ausdrücke, ja sogar Gedanken verfügen, die durchaus ästhetische Formen aufweisen, ohne als Mensch für diese Formen jemals etwas getan zu haben. Und weder sein Herz noch sein Gemüt haben an dieser Form teil. Er hat sie bloß geerbt, mehr nicht. Er mag noch so hohl sein und noch so gewöhnlich. Tja, Mr. Astley, und jetzt sage ich Ihnen, dass es auf dieser ganzen Welt kein Wesen gibt, das zutraulicher und offener wäre als ein liebes, einigermaßen gescheites und nicht zu preziöses russisches Fräulein. De Grieux kann auftreten, wie er will. In einem Kostüm, in einer Maske und trotzdem das Fräulein im Flug erobern. Er besitzt die ästhetische Form, Mr. Astley. Das Fräulein aber hält diese ästhetische Form für seine individuelle Seele, für die natürliche Form seines Herzens und nicht für geerbten Aufputz. Es wird Ihnen sicherlich wenig schmecken, und dennoch kann ich es nicht verschweigen. Engländer sind, jedenfalls zum größten Teil, etwas steif und unästhetisch. Während Russen meistens in der Lage sind, Schönheit unmittelbar zu erkennen und für sie sehr anfällig sind. Doch um seelische Schönheit und persönliche Originalität unterscheiden zu können, bedarf es weit mehr Urteilsvermögen und Freiheit, als unsere Frauen sie vorweisen können, ganz zu schweigen von unseren Fräuleins. Und auf jeden Fall viel mehr Erfahrung. Und Miss Paulina, Sie verzeihen, jetzt ist es raus, wird gewiss sehr viel Zeit benötigen, um sie dem Schurken de Grieux vorzuziehen. Oh, keine Angst, sie wird sie sehr schätzen. Sie zwei werden Freunde. Sie wird vor ihnen ihr Herz auftun. Doch in diesem Herzen wird immer noch der verhasste Widerling herrschen, der kleinkarierte Erbsenzähler und schäbige Geldverleiher de Grieux. Schon allein aus Trotz und Selbstachtung, weil ihr eben dieser de Grieux eines Tages im lichten Kranz eines eleganten Marquis erschienen ist, und dem eines enttäuschten Liberalen, der dann auch noch, angeblich, ihrer Familie und dem unbesonnenen General geholfen hat
und dabei sogar selbst bankrott ging. Diese ganzen Machenschaften wurden zwar später aufgedeckt, aber das hat überhaupt nichts zu bedeuten. Her mit dem Degrieux von einst. Das ist schon alles, was sie braucht. Und je stärker sie den jetzigen Degrieux hasst, umso mehr sehnt sie sich nach dem Alten. Ungeachtet der Tatsache, dass diese Alte allein in ihrem Kopf existiert. Sie sind doch Zuckerfabrikant, nicht wahr, Mr. Astley?
Ja, ich bin Teilhaber der bekannten Zuckerfabrik Lowell & Co.
Na, da sehen Sie es doch, Mr. Astley. Auf der einen Seite ein Zuckerfabrikant, auf der anderen Apollo von Belvedere.
Irgendwie fügt sich das nicht zusammen. Ich selbst bin nicht einmal Zuckerfabrikant. Bloß ein kleiner Glücksritter. Ein Spieler. Zwischendurch sogar ein Lakai. Was Miss Paulina gewiss schon weiß, denn ihr Geheimdienst scheint bestens zu funktionieren.
Sie sind erbost, darum reden Sie solchen Unsinn, sagt kühl und nachdenklich Mr. Astley. Und es ist nicht einmal originell.
Natürlich nicht. Doch, mein edler Freund, gerade darin birgt sich ja die Krux. Wie alt meine Vorwürfe auch sein mögen, wie abgedroschen und operettenhaft, dennoch sind sie absolut wahr. Dennoch haben weder Sie noch ich bei Miss Paulina etwas erreicht.
Welch eine perfide Lüge. Weil, Sie sollen wissen, zischt Mr. Astley mit leuchtenden Augen, Sie sollen wissen, Sie undankbarer und unwürdiger Mensch, Sie mickriger und unglücklicher Mensch, dass Sie es war, die mich nach Homburg geschickt hat. Extra, um mich mit Ihnen zu treffen, lange und herzliche Gespräche zu führen und ihr anschließend alles mitzuteilen. Ihre Gefühle, Gedanken, Hoffnungen und vor allen Dingen ihre Erinnerungen. Ist das wahr?
Ist das wahr? Rufe ich aus und Tränen schießen mir aus den Augen. Ich kann sie nicht halten und ich glaube, das geschieht mir zum allerersten Mal.
Ja, sie unglücklicher Mensch. Sie hat sie geliebt. Und ich kann Ihnen das jetzt nur deshalb anvertrauen, weil Sie ohnehin verloren sind.
Mehr noch sollte ich Ihnen sagen, sie liebt Sie noch immer.
Was ändert das? Sie bleiben ja doch hier.
Sie haben sich zerstört. Sie besaßen Talente, sprühenden Geist und waren ein gar nicht übler Mensch. Sie hätten selbst ihrem Vaterland, das Menschen braucht, nützlich werden können. Aber stattdessen bleiben sie hier und ihr Leben ist ausgelebt. Ich will ihnen keine Vorwürfe machen. Ich glaube, alle Russen neigen dazu. Ist es kein Roulette, ist es etwas anderes, Ähnliches. Und die Ausnahmen sind rar gesät. Sie sind nicht der Erste, der es nicht begreift, was es heißt zu arbeiten. Ich rede jetzt nicht von ihrem Volk. Roulette ist ein vornehmlich russisches Spiel. Bisher sind sie zumindest ehrlich gewesen und haben es vorgezogen, eher Lakai zu werden, als zum Beispiel etwas zu stehlen. Doch wer weiß, was noch alles geschehen könnte. Ich jedenfalls wage nicht daran zu denken. Und nun genug. Leben Sie wohl. Ich vermute, Sie brauchen Geld? Hier, nehmen Sie 10 Louis d'Or. Mehr bekommen Sie nicht. Sie verspielen es ja doch. Da, nehmen Sie und leben Sie wohl. Nehmen Sie. Nein, Mr. Astley.
Nach allem, was Sie gesagt haben, Sie sollen es nehmen, beharrt er. Ich bin überzeugt, Sie besitzen noch einen Funken Ehre. Ich gebe es Ihnen wie ein Freund einem Freund. Könnte ich mir nur sicher sein, dass Sie dem Spiel unverzüglich den Rücken kehren, Homburg verlassen und in ihre Heimat fahren, ich hätte ihnen auf der Stelle 1000 Pfund in die Hand gedrückt, damit sie ein neues Leben beginnen. Aber genau aus diesem Grund gebe ich ihnen die 1000 Pfund nicht, sondern nur 10 Louis d'Or. Denn ob 1000 Pfund oder 10 Louis d'Or, das ist für sie jetzt ein und dasselbe. Sie werden es so oder so verspielen. Also nehmen Sie es und leben Sie wohl. Ich nehme es nur, wenn Sie mir erlauben, Sie zum Abschied zu umarmen. Also das erlaube ich mit Freuden gern. Wir umarmen uns herzlich und Mr. Astley geht.
Nein, er hat Unrecht. Vielleicht war ich ja wirklich zu hart und zu dumm in Bezug auf Paulina und de Grieux. Aber er ist zu hart und zu schnell in Bezug auf die Russen. Und ich rede jetzt gar nicht von mir. Im Übrigen geht es mir um etwas anderes. Denn das alles sind Worte. Nichts als Worte. Nicht Worte. Taten sind jetzt gefordert. Es geht um die Schweiz. Oh, könnte ich schon morgen abreisen? Neu geboren und auferstanden. Man müsste es ihnen allen beweisen. Soll Paulina erfahren, noch bin ich ein Mensch. Es bedarf nicht viel. Jetzt ist es natürlich schon spät, aber morgen. Ich habe ein verdammt gutes Gefühl. Und das wird mich auf keinen Fall täuschen. Ich besitze jetzt 15 Louisdor. Es gab Tage, da habe ich mit weit weniger angefangen. Mit 15 Gulden zum Beispiel. Wenn ich nur Vorsicht walten lasse. Ich meine, ich bin doch wirklich kein Kind mehr. Er hat ja recht, ich bin verloren. Aber ich könnte doch auferstehen. Nur ein einziges Mal die Chancen berechnen. Geduldig sein. Mehr braucht es nicht. Nur ein einziges Mal etwas Selbstbeherrschung. Und in einer Stunde ist das Schicksal besiegt. Selbstbeherrschung ist alles. Wenn ich nur daran denke, was mit mir vor 7 Monaten in Rolettenburg passiert war, bevor ich endgültig alles verlor. Ein Fall von bemerkenswerter Courage. Ich habe alles verloren. Wirklich alles. Ich trete aus dem Kurhaus und siehe da, in meiner Westentasche steckt noch 1 Gulden. Na, wenigstens was fürs Mittagessen. Aber nach etwa 100 Schritten überlege ich es mir anders und kehre um. Ich setze diesen Gulden auf Monk. Ja, an dem Tag war es Monk. Und ich muss sagen, es hat schon was für sich, dieses Gefühl. Du bist allein. In einem fremden Land. Fernab der Heimat, ohne Freunde. Du weißt nicht, wovon du dich heute ernähren sollst. Und jetzt setzt du deinen letzten Gulden. Deinen letzten. Deinen allerletzten. Ich gewinne. Und 20 Minuten später verlasse ich das Kurhaus mit 175 klimpernden Gulden. Und das ist verdammt nochmal eine Tatsache. Also von wegen. Letzter Gulden. Und hätte mich damals der Mut verlassen. Und hätte ich es damals nicht gewagt. Morgen. Schon morgen ist alles vorbei.